Herzlich willkommen hier heute zum J-Hops Café. Wir sind eine christliche Studentengruppe, die sich hier jeden Dienstag trifft. Und heute Abend gibt es einen speziellen Vortrag zum Thema absolute Wahrheit. Ist das etwa eine gefährliche Anmaßung oder ist es sogar ein notwendiges Zugeständnis? Und zu diesem Thema haben wir den Udo Middelmann eingeladen, der ist heute bei uns. Er ist Jurist und Theologe. Und Wahrheit ist sowohl in der Theologie als auch in der Rechtsprechung ein wichtiger Begriff und darüber wird es heute gehen. Und Udo Middelmann ist seit vielen Jahren tätig in diesem Bereich, hält Vorträge, Seminare zu Themen wie diesen und war auch in der Entwicklungshilfe tätig in Dritte Weltländern und wird heute darüber zu uns sprechen. Ich sollte vielleicht noch bemerken, dass im Anschluss wieder wie gestern die Gelegenheit gibt, Fragen zu stellen. Also es lohnt sich, Fragen, die auch während dem Vortrag auftauchen, zu notieren und dann kann man sie später stellen. Genau.
Das reicht. Ist schon eigenartig. Vor einem Jahr war ich hier, da sollte ich auf die Frage eingehen, was ist Wahrheit? Und in diesem Jahr sollte ich auf die Frage eingehen, absolute Wahrheit. Es wird also immer schlimmer. Und vielleicht werde ich nochmal eingeladen und dann kann ich einfach über das Absolute reden. Und zum vierten Mal staune ich dann nur. Die Frage nach absoluter Wahrheit ist eine Frage, die behandelt werden muss. Zum Teil deswegen, weil alle möglichen Aussagen hingestellt werden als wahr, in einem Kontext, in der alles in Zweifel gestellt werden muss, weil wir in einer Welt leben, die nicht ungefährlich ist, wo man Vertrauen erarbeiten muss und wo man erst durch Fragen und auch Zweifel in Bewegung kommt und über das hinaussteigt, was man sowieso noch nicht weiß und eigentlich wissen müsste. In dieser gefährlichen Wirklichkeit, in der wir leben, ist es unheimlich wichtig, sich zu erkundigen, herauszufinden, was stimmt und was nicht stimmt, mit welchem Grund, wer sagt das denn schon. Man muss unterscheiden zwischen Autoritäten und autoritären Meinungen. Autoritäten sind diejenigen, die was wissen und das auch begründen können. Autoritär wird eine Meinung vertreten, die verlangt, dass man von vornherein schon nachahmt und mitmacht, ohne etwas in Frage zu stellen. Wir kommen aus einer geschichtlichen Tradition, in der häufig davon die Rede war, dass Gott die letzte Autorität ist. Und was die Kirche im Namen Gottes verkündete, musste geglaubt und danach gehandelt werden. Selbst der Kaiser wurde eingesetzt von der Kirche und er diente ihr, obwohl er im Laufe der Zeit auch verlangte, von ihr bedient zu werden. Der Gang nach Canossa war der Streit zwischen Kaiser und Papst. Aber beide wurden letztlich abgelehnt als letzte Autoritäten, weil sie in vielem nur so taten, als wären sie Autoritäten und behandelten die Leute als Diktatoren, die in ihrem Benehmen ihren Aussagen nicht entsprachen, die genauso menschlich waren wie jeder andere und kurzsichtig oder gütig immerhin mit den gleichen Fehlern sich befassen mussten, mit denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Sie erinnern sich daran, nicht aus ihrer eigenen Erfahrung, aber aus dem Geschichtsunterricht, dass es zu einer Zeit sogar drei Päpste gab, von denen einer verheiratet war. Das wurde ersetzt im Zeitalter der Revolutionen im 18. Jahrhundert durch den Glauben an den Staat, der Gott und König ersetzen wollte. Der Staat, der aber dann gleich ausartete in unheimlichen Gewalttaten, indem man nämlich diejenigen, die sich dem Staat widersetzten, einfach beseitigte. Und man erinnert sich an das Ende des ersten tausendjährigen Reiches, des Römischen Reiches, des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, das Napoleon im Jahre 1806 beendete, nachdem es im Jahre 800 unter Karl dem Großen gegründet worden war, das er damals beendete, indem er sich als den Papst als Zuschauer hinzuzitierte und sich selbst die Kaiserkrone aufsetzte, um ein neuartiges Reich auf ganz Europa auszudehnen und das Verheerende des napoleonischen Kaisertums lässt sich heute noch spüren. Aber immerhin, das 18. Jahrhundert war eben die Zeit, als man sich Gedanken machte, dass so etwas wie absolute autoritäre Gewalt doch letztlich nicht gibt. Und sie wurde ersetzt durch die staatliche Gewalt. Eingeschränkt wurde staatliche Macht durch die zunehmende Verfassungsbindung des Königs oder des Staates, der Parteien und so weiter, an ein Rechtssystem. Der Staat wurde letztlich ersetzt durch die Demokratie, das heißt durch das Mehrparteiensystem, wo man darauf hinaus war, verschiedene Jagdhunde auf die Fasanen zu schieben, damit sie die abgeschossenen Vögel einbringen, in der Hoffnung, dass durch die Vielseitigkeit ihrer Betrachtungsweisen vielleicht doch noch etwas Besseres geschieht, als durch die Einseitigkeit der Betrachtungsweise der Kirche, der Könige und des Staates. Um dieser Vielseitigkeit etwas entgegenzusetzen, denn letztlich gibt es keine absolute Wahrheit, wenn verschiedene Leute gleichberechtigt ihre Meinung vertreten dürfen und sich Recht und Unrecht nur unterscheidet in der zahlenmäßigen oder der quantitativen Menge ihrer überzeugenden Stimmen. Da gab es dann die Versuchung, den König, den Gott und den Kaiser zu ersetzen durch Ideologien, die ein für alle Mal das Schöne, Gerechte und Gute herbeiführen werden. An Ideologien hatten wir den Marxismus und den Faschismus, die auf einfache Art und Weise die Perfektion, die Utopie herbeiführen werden. Der Marxismus sah es in der Beseitigung der bürgerlichen Klasse und des Privateigentums. Wenn wir das loswerden, dann haben wir eine neue Gesellschaft, die ohne Unrecht, herrlich und in absoluter Wahrheit die Perfektion herbeiführen wird. Beim Faschismus ging es darum, im Italienischen, sich zusammenzutun, um groß mitspielen zu können unter den anderen europäischen Mächten und sich aus der landwirtschaftlichen Abhängigkeit Italiens des späten 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts zu befreien. Schlimmer war es im deutschen Faschismus, da ging es darum, einfach die Juden, die Zigeuner und die Rumänen und andere unwürdige Menschen zu beseitigen, um in einer neuen Rasse die absolute Reinheit, die Wahrheit, das Schöne, das Gerechte herbeizuführen. Wohin dieser Versuch der absoluten Wahrheitsaufdrängung führte, wissen Sie, die Tragik tragen wir heute noch. Sie hat historische Folgen, die verheerend sind. Und deswegen gibt es dagegen jetzt heute die Meinung, dass es letztlich absolute Wahrheit nicht geben kann. Wir schauen uns Dinge an, jeder aus seiner eigenen Perspektive. Wir leben, so wurde es einmal beschrieben, in einem Glaubensirrgarten, im Postmodernen, wo jede Betrachtungsweise an jedem Tag, zu jedem Augenblick, von jedem anders gesehen werden kann. Und deswegen der Anspruch, absolute Wahrheit überhaupt bereden zu können oder darüber etwas sagen zu können oder sie erkannt zu haben, als scheinbar unmöglich dasteht. Wir sind enttäuscht und geben uns hin einem gewissen Zynismus auf der Suche der Selbstbefriedigung, der eigenen Orientierung, die wir ab und zu mal wieder verändern, weil uns das Vorübergehende nicht ausreicht als Antwort auf die Suche nach wirklicher Wahrheit, wirklich dem Guten, Schönen und Gerechten, das das menschliche Suchen so viel in Weitem ausmacht. Und inwiefern kann man dann noch von absoluter Wahrheit reden? Auf persönlichem Gebiet muss ich sagen, dass mein Vater aus dem Christentum ausgestiegen ist, weil Christen so häufig für sich in Anspruch nahmen, die absolute Wahrheit zu kennen und sie diese Wahrheit anderen aufdrängten. Und besonders im Jahre 1933, als Hitler einen Reichsbischof Müller von Königsberg zu seinem arischen Reichsbischof ernannte und im Namen Gottes und des Schicksals sich selbst verherrlichte, in dem Augenblick sagte mein Vater: Auf Wiedersehen zum Christentum. Es gab dann noch einen Augenblick eines Gesprächs mit ihm, in dem er sagte, er sei absolut der Meinung, dass es kein Absolutum gibt, was natürlich ein Widerspruch war, worauf ich hinwies. Aber er war für mich in vielem kennzeichnend für eine Generation, die letztlich die Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Schönheit aufgegeben hat und sich zufrieden geben musste mit dem subjektiven Meinen. Ja, so halte ich es halt. Heute, ja, morgen kann ich mich ändern. Ich erlebe alles Mögliche, wäre immer verwirrter. Und die Suche nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit wird letztlich aufgegeben oder nur zeitweilig verfolgt, soweit es mir persönlich zum Nutzen gereicht. Und es ist in diesem Kontext, dass ich dieses Thema angehen will. Absolute Wahrheit, ist es eine Anmaßung oder ist es ein Zugeständnis? Ich würde von vornherein sagen, das Absolute, wenn ich es definiere als das, was gelöst von allen anderen außenstehenden Wirklichkeiten in sich selbst besteht, gibt es für uns nicht. Das mag für einige von Ihnen erstaunlich klingen, für andere vielleicht befreiend. Aber wenn absolut das ist, was ungebunden, gelöst, frei im Raum steht, nicht angefochten werden kann, dann gibt es da so etwas für den Menschen nicht. Denn für uns besteht alle Wahrheit immer in einem Bezug zu uns, zu der Brille, die wir auf der Nase haben, zu unseren Erwartungen, zu unserer Aufrichtigkeit oder Unehrlichkeit, zu unserem Suchen oder zu unserem Schlafen. Irgendwie besteht das alle Wirklichkeit in Bezug auf uns. Und darüber hinaus ist alle Erkenntnis, die wir haben, tatsächlich nur augenblicklich. Augenblicklich in dem Sinne nicht, dass wir auch geschichtlich etwas aufbauen können und morgen ins Labor zurückkehren können, das wir heute Abend verschlossen zurückgelassen haben. Und auf den Einsichten, die wir heute schon hatten, morgen dann weiter mit denen weitermachen können. Nicht in dem Sinne, dass es nur augenblicklich ist, also jetzt und jetzt nicht mehr, sondern augenblicklich in dem Sinne, dass ich morgen noch nicht erlebt habe. Und ich weiß nicht, wie die Welt morgen aussehen wird. Und in diesem Sinne ist absolute Wahrheit für den Menschen unfassbar. Denn alle Wahrheit bezieht sich auf das, was ich bisher weiß, was ich bisher kenne, womit ich bisher vertraut bin und was ich bereit bin, immer wieder in Frage zu stellen, um herauszufinden, ob es noch stimmt oder ob sich inzwischen etwas verändert hat. Wahrheit für den Menschen besteht immer in Bezug auf etwas. Und so muss ich mir mein Wahrheitsbild auch zusammenbasteln, indem ich nämlich Aussagen und Beobachtungen, Experimente und Erlebnisse zusammenreihe und mir ein Gefüge schaffe, das hoffentlich so dicht wird, dass ich darauf liegen, stehen oder schlafen kann. Das heißt, dass ich darauf vertrauen kann, weil es etwas Zusammenhängendes ist, sowohl im fachlich-sachlichen Bereich als auch im logisch-gedanklichen Bereich. Wo Ursachen zu Folgen führen, wo einmal ein Kuchen gegessen nicht mehr vorhanden ist, wo ein Wort gesprochen nie wieder zurückgenommen werden kann, oder wenn Sie bildhaft anfangen, eine Banane zu essen, dann können Sie nicht wieder in den Urzustand gestalten. Ganz gleich, wie viel Klebeband ich Ihnen gebe. Oder ein anderes Beispiel, wenn Sie eine Tube Senf auf einen Teller ausdrücken, dann wird es Ihnen unmöglich sein, allen Senf wieder in die Tube zurückzuschicken oder zu spucken. Aber eben konsequentes Zusammengehen von Eindrücken und Beobachtungen, von Erlebnissen und Erfahrungen schafft mir etwas, was vertrauenswürdig ist, aber nicht unbedingt absolut wahr ist. Denn ich habe ja noch nicht alles durchdacht oder alles erlebt. Dazu bin ich zu klein, zu gering, zu zeitlich gebunden. Wahrheit ist das, was zutrifft, was unausweichlich ist, in ganz gleich welchem Kontext für sich selbst besteht. Das heißt, unabhängig von meiner Glaubensausrichtung oder meiner Sexualität oder von meiner Rassenzugehörigkeit, wenn es so etwas gibt, außer der Zugehörigkeit zur einen menschlichen Rasse. Aber unabhängig von solchen äußeren Unterschieden oder auch empfundenen Unterschieden, was dennoch da ist und unausweichlich anerkannt werden muss. Das ist zum Teil Inhalt dessen, was als wahr, zutreffend und angesehen werden muss, mit dem ich rechnen muss und mit dem ich auch rechnen kann. Ich muss ein Zugeständnis machen, auch wenn es peinlich ist, wenn es unschön ist, wenn es mir nicht passt, wenn es mich demütigt, muss ich dennoch zugeben, ja, so ist die Sache. So sieht die Wirklichkeit aus. So ist der Mensch. So handelt die Materie um uns herum. Das ist erforderlich, um zu fliegen oder um zu überleben oder um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Diese unausweichliche Wirklichkeit, der ich ausgesetzt bin als Kind und als Erwachsener, hier und da, gestern und heute, diese Wirklichkeit ist die, die als wahr angenommen wird, bezeichnet werden kann und angenommen werden kann, bis sie morgen sich bestätigt oder auch wieder im Widerspruch steht und dann neu durchdacht und erkundet werden muss. Das ist kein christliches Problem, das ist ein menschliches Problem. Man wirft häufig vor dem Christen vor, dass er glaubt, letztlich ist alles menschliche Wissen eine Glaubensaussage. Sie glauben, dass ihr Mikroskop funktioniert, sie glauben, dass ihre Augen was sehen, sie glauben, dass sie etwas vermessen haben, dass sie es niedergeschrieben haben, sie glauben, dass sie einen Arm haben mit Fingern, der etwas fühlt, die etwas fühlen, sie glauben, ihr Gehirn registriert etwas, mit dem sie umgehen können, auf das sie sich verlassen können. Das haben sie erkundet und erfahren, indem sie als kleines Kind herumtasteten, alles in den Mund steckten und dann, als sie Sprache entwickelten, mit der Sprache ihre Eltern zum Lachen oder zum Weinen brachten, Witze machen konnten, Lügen erzählen konnten und sahen, wie die Leute darauf reagierten. So haben sie erkundigt, wie diese Wirklichkeit, diese Wahrheit wahrhaftig aussieht. Letztendlich besteht diese Wahrheit aus der Ganzheit von Zeit und Raum, gestern und heute, hier und da, von Leben und Sein, Leben als gedankliche Überlegungen, als Emotionen, ich kannte meine eigene Schrift nicht mehr lesen, aus Wunschdenken und aus dem Zufriedensein. Was ich natürlich immer wieder überprüfen muss, und wozu ich Freunde und Feinde herbeiziehen muss, damit sie mir helfen, deutlicher, sachlicher, sorgfältiger vorzugehen in dem Erkunden dessen, was wahr ist. Deswegen gibt es bei uns eine Gerichtsbarkeit, deswegen gibt es bei uns Ämter, die überprüfen, ob die Gurken auch in der Senflösung liegen, die sie vorgegeben haben im Glas, ob ihre Reklame auch den Tatsachen entspricht. Es gibt eine Einheit von Recht und Richtig, es gibt eine Einheit von Form und Realität und Freiheit in der ganzen Bewahrung der Freiheit, der Vorstellung, der Gedanken, der Spinnereien und der religiösen Ausrichtungen und ideologischen Ausrichtungen, die allerdings eben der Wahrheit nicht immer entsprechen und meistens sogar nicht der Wahrheit entsprechen. Deswegen sind wir heute kritisch jeder Ideologie gegenüber. Auch der christlichen Aussage, die nicht als Ideologie verkündet wird, sondern als Anspruch, wahr zu sein, der Wirklichkeit zu entsprechen, der jeder Mensch ausgesetzt ist, ob er das mag oder nicht mag. Nur das biblische Weltbild von Wirklichkeit, Sache und Bedeutung, Mensch als Person und Tier als Wesen, Leben, das sich verändert und Steine, die sich kaum verändern oder nur unter Regen und Eis, diese Wirklichkeit ist wahr für jeden Menschen, ob er sie nun wahrnehmen will oder nicht. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann aus Indien, der vom Hinduismus geprägt meinte, dass letzte Wirklichkeit doch alle immer Illusion ist, und über dem dann ein bekannter junger Mann, mir bekannter junger Mann, dann einen Teekessel heißen Wassers ausgießen wollte, bis sich der Inder darüber beschwerte, weil er merkte, dass er zwar sagen konnte, es sei alles Illusion, aber wenn es um Heißwasser, kochendes Wasser auf seinen Kopf geht, dann ist es nicht Illusion, sondern Wirklichkeit. Es wirkt nämlich. So sieht die Wahrheit aus, nach dem biblischen Zeugnis. Hier geht es um Geschichte, die fortschreitet, das heißt, Ursachen haben Folgen, Entscheidungen sind persönlich getroffen und sind in gewissem Maße original. Das heißt, sie sind nicht bedingt durch vorausgehende Einflüsse, sondern sie sind tatsächlich schöpferische Ausdrücke dessen, der nach dem biblischen Zeugnis im Ebenbilde des Schöpfers als Mensch geschaffen worden ist. Nach dem biblischen Zeugnis, aber eben auch nach dem Erleben eines jeden Menschen, ist jedes Wissen ein Glauben, ein Verwahrhalten dessen, von dem man ausreichend Hinweise hat, ausreichend überprüfbare Nachweise. Und zwar nicht nur diejenigen, die man sich selbst angeschaut hat, sondern auch die Hinweise, die aus anderen Beobachtungen, Beobachtungen anderer Menschen auf einen zukommen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, sich mit Menschen zusammenzutun, die nicht automatisch schon mit mir übereinstimmen, sondern auch diejenigen, die mit größerer Empfindlichkeit oder mit größeren Sorgen oder mit größeren Ängsten oder Flüchen oder Frust die Welt sich mit der Welt sich beschäftigen und die mir eine Hilfe sein können, die Fragen zu stellen, die mir nie selbst in den Sinn gekommen wären, um herauszufinden, wie funktioniert diese Welt? Was ist unausweichlich da? In dem Sinne ist die Wirklichkeit das, was zum Anfang als absolute Wahrheit hingestellt werden kann. Aber nicht in dem Sinne, dass ich sie absolut erfasst habe, sondern vielmehr, dass alle Hinweise auf eine Wirklichkeit weisen und nichts bisher dagegen erhoben werden kann. Auf der Suche nach dieser Wahrheit sind verschiedene Wege eingeschlagen. Der einfachste Weg ist, den wir alle einmal hatten, nämlich als kleines Kind geboren zu werden in eine Welt, die wir uns nicht vorgestellt haben, die wir nicht gemacht haben, wo wir überhaupt nicht gefragt worden sind, ob wir geboren werden wollen. Wir sind nun mal da und müssen erkunden, wie diese Wirklichkeit funktioniert. Da entdecken wir zuerst, dass wenn wir schreien, dann kommt die Mutter gelaufen. Wenn wir den Schleim auf den Boden werfen, dann kommt sie anders gelaufen. Und wenn wir das Möbel, den Stuhl ergreifen und wackelig auf ihn zu klettern versuchen, dann fällt er um. Und wenn wir mit dem Kopf zuerst zur Treppe runtergehen, dann geht es Kopf über Fuß nach unten, weil der Kopf nämlich schwerer ist als der Po. Und dann lernen wir schnell, rückwärts die Treppe runterzugehen. Genauso schnell lernen wir auch, die Eltern nachzuahmen in den Gebrauch der Sprache. Und wenn wir die einigermaßen meistern, dann können wir auch Witze erzählen, dann können wir sie zum Lachen bringen. Und wir lernen so, die Wirklichkeit zu erkennen, wie sie funktioniert, wie man sie manipulieren kann, wie man mit ihr umgehen kann. Und auf diesem Bereich sind sich alle Menschenkinder gleich. Unterschiede entstehen erst dann, wenn die Einbildung über die Wirklichkeit wichtiger wird als das Erfahren der Wirklichkeit. Wenn ich mir ein Bild mache, das der Wirklichkeit nicht entspricht. Wenn ich mir eine Ideologie aufbaue, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Und das tun in der Großzahl die Religionen, die versuchen auf die Frage, wer ist der Mensch und wie versteht er sich in diesem Umfeld, wo passt er hin, eine Antwort geben, die letztlich den Menschen verneinen. Das heißt, sie betten ihn ein in ein größeres Ganzes und töten dabei entweder die Wirklichkeit oder ihn selbst. Das Interessante ist, dass im ostasiatischen Raum der Versuch, eine Antwort auf Wahrheit zu geben, darin liegt, einen Weg vorzuschreiben, wie man sich zu benehmen hat, wie man sich zu entziehen hat, wie man sich diszipliniert unterordnen muss, wie man sich verneinen soll, wie man aufhören soll, etwas zu empfinden, sich moralisch aufzuregen, sich zu distanzieren von den Einzelheiten des täglichen Lebens und alles hinzunehmen, was auf einen zukommt. Ob das nun im Taoismus ist oder bei Konfuzius oder bei Buddha oder im Zen, alles ist ein Weg der Disziplin, der Selbstverbesserung, der Selbstläuterung, der Selbstverneinung, um dieser Wirklichkeit nicht entgegentreten zu müssen, sondern in ihr aufzugehen. Das ist der Weg, der dort vorgeschlagen wird. Wozu er führt, ist letztlich der Tod des Individuums, des denkenden, handelnden, empfindenden Einzelmenschen. Hier unterliegt man einer vorgeschlagenen Disziplin, den Wegen der Heiligung, der Verneinung, der Distanzierung. Im europäischen Raum gab es einmal die Vorstellung der griechischen Philosophie. Da ging es darum, die Wirklichkeit genauer zu erkennen, weil sie in all ihrer Vielheit letztlich verwirrend ist. Und man Allgemeingültiges nur sagen kann, wenn man das Ideal vor sich sieht, ein Bild sich macht vom Stuhlsein des Stuhls, das dann alle Stühle letztlich begründen würde, oder vom Menschsein des Menschen, das dann letztlich alles, alle jeden Menschen bestimmen würde. Und diese Kontemplation, diese Besinnung auf das Gerechte, das Schöne und das Gute, was im Alltag nie zu beobachten ist in irgendeiner Vollständigkeit, wurde vorgeschlagen als der Weg zur Wahrheit. Der Weg in asiatischen Religionen führte zur Selbstverneinung. Das über Nachdenken, das Meditieren über die Wahrheit, das Schöne, Gerechte, Gute, im Griechischen führte zur Verneinung der Materie. Das Materielle wurde angesehen als ein Übel, deswegen benutzte man Sklaven, um die schmutzige Arbeit zu verrichten. Deswegen wurden Menschenrechte für Frauen vernachlässigt. Deswegen suchte man in der sexuellen Ekstase, sich der Wirklichkeit zu entziehen, um eben das Schöne abstrakt hinter aller Wirklichkeit entdecken zu können. Und wenn Sie bedenken, dass das eine der Weg ist und das andere die Wahrheit, dann ist es doch passend, wenn einmal auf der Stirnseite dieses Gebäudes, aber eben Zitat aus der Bibel, Jesus von sich den Anspruch erhebt, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was die asiatischen Religionen nicht haben und was die Griechen letztlich verneinten in der materiellen Wirklichkeit des Lebens, wird von Jesus Christus allein als Sohn Gottes bestätigt in der Behauptung, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht nur der Weg oder die Wahrheit oder das Leben. Und mit diesem Bezug auf das Leben weist er darauf hin, dass der Weg sinnlos ist, wenn er nicht zum Leben führt, sondern nur vom Leben wegführt, wie es in ostasiatischen Meditationsreligionen ist, wo sich der Einzelne dann nicht mehr um den Alltag kümmert. Wenn es bei der Wahrheit nur um die Kontemplation geht, von Vorstellungen, von Idealen, die aber mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben, dann ist der Anspruch Jesu Christi, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, eingehend auf die Vorschläge vom Osten Asiens und von Osten Europas, erweiternd in Bezug eben auf das, was für den Menschen letztlich wichtig ist, nämlich wie lebe ich, wie verstehe ich das Leben, besonders dann, wenn es für jeden von uns eines Tages höchstwahrscheinlich mit dem Tod endet. Wie unterscheide ich Leben und Tod, wo das doch biologisch genauso interessant ist? Da kann man Doktorarbeiten über beide Themen schreiben. Man kann sich begeistern über die Vervielfältigung von menschlichen Zellen, wie auch über das Absterben von menschlichen Zellen. Und warum machen wir den Unterschied, dass wir für das eine uns begeistern und traurig sind über das andere? Das beruht darauf, dass eben uns nicht die Möglichkeit besteht, von uns aus eine absolute Wahrheit aufzubauen, denn alles, was wir sehen, ist nur zeitig, bis jetzt. Morgen kenne ich noch nicht. Aber die Möglichkeit besteht auch, dass eben von jemand anders an uns herangetragen wird, das, was in sich ewig wahr ist. Wo wir abwartend davor stehen und sehen, stimmt's denn morgen auch noch? Aber wo die Behauptung gemacht wird, dass das, was gestern und heute wahr ist, zutreffend, überprüfbar, nachvollbar, bezweifelbar, evident vorhanden ist und zutrifft, dass das morgen auch zutreffen wird, weil das Ganze zusammenhängt mit einer grundsätzlichen Rationalität der Schöpfung, die wir in der Wissenschaft wiederfinden, eine Rationalität, die damit zusammenhängt, dass Gott selbst die Ratio ist, so heißt es im Evangelium, dass Jesus Christus, das am Anfang das Wort war, die Ratio, und dass dieser Ratio sich mitteilte in der Oratio, im Gespräch, im Wort, in dem fleischwerdenden Wort, wo der lebendige Gott sich selbst in menschlicher Gestalt offenbarte, ins Gespräch kam, falsche Gedanken läuterte, kranken Leuten half, den Horizont erweiterte und ihnen zeigte, dass alles Gerede von Gott einen Grund hat in der Existenz Gottes. Dass das eben kein Gerede ist, sondern nur ein Gespräch über den, der tatsächlich da ist. Und das Beachtliche ist nun, dass gerade im jüdischen und christlichen Denken allein die Grundlage gegeben ist für die Hoffnung auf eine absolute Wahrheit, die zu allen Zeiten so ist. Dass wir eben nicht in einer zufälligen Welt leben, in der alle Gesetzmäßigkeiten, die heute noch zutreffen, vielleicht morgen über den Haufen geworfen werden. Nein, sie werden weiter bestehen. Deswegen können Sie auch morgen in Ihr Auto steigen, weil Sie nämlich heute die Bremsen überprüfen haben lassen. Deswegen funktioniert morgen die Welt genau noch so weiter wie heute, mit allem Übel des Menschen fertigbringen, aber eben auch mit all den Erkenntnissen, zu denen wir bisher gekommen sind. Weil nämlich dieser Gott, von dem die Bibel spricht, der einzige Grund ist, für die Bestätigung oder für die Existenz von sowohl Sache, Materie, Welt, Schöpfung, als auch für den Menschen. Im Marxismus, im Materialismus geht man davon aus, dass weil etwas hier ist, etwas ewig gewesen sein muss. Was stimmt, denn etwas kommt nicht aus nichts, wenn nichts wirklich nichts darstellt, wenn es also ein Nichts-Nichts ist. Nur dann, wenn etwas ewig ist, habe ich einen Grund, eine Begründung dafür, dass jetzt etwas da ist. Wie sieht das Ewige aber aus? Und der Materialist sagt, es ist Energie in der einen Form oder anderen. Und der Jude und der Christ sagt, stimmt, etwas ist ewig, aber es ist nicht Materie, sondern jemand. Jemand, der Geist hat, der Vorstellungen hat, der sich denkt, der Emotionen hat, der liebt, der spricht, der sich mitteilt, dem es daran liegt, geliebt zu werden. In der Dreieinigkeit, von der die Bibel spricht, im Alten und im Neuen Testament, wird auch vorgeschlagen, dass eben das ewige jemand ist, nämlich Gott in der hohen Ordnung von Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in ihrem Wesen selbst Personen sind, das heißt, die sich gern haben, die sich lieben, die sich mitteilen, die diskutieren, die sich Fragen stellen, was für eine Welt sollen wir denn nun schaffen? Und die dann eines Tages im Ablauf von Vorher- und Nachher-Bezügen sich entschlossen haben, so, jetzt machen wir es und dann war die Welt da. Persönlich stelle mir vor, dass sie sich auch Gedanken machen, ob sie vielleicht ein Einhorn schaffen sollten. Das überließen sie uns aber dann in unserer Fantasie. Aber eben diese Aussage der Bibel von einem persönlichen Gott, der in sich selbst Person ist, nicht persönlich, so wie der postmoderne Mensch das sieht, als mein privater Gott, sondern eben der denkt, der handelt, der empfindet, dieser Gott ist allein eine ausreichende Erklärung für sowohl die zusammenhängende rationale Wirklichkeit, die wir ergründen können und über die wir zu Einsichten kommen können, als auch für die menschliche Existenz und das Leben des Menschen selbst. Wenn Jesus also sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann sagt er darüber aus, dass er derjenige ist, der das Leben gegeben hat, der es im Sinn hatte und verwirklichte, der aber darüber hinaus auch gegen den Tod, der heute so allmächtig ist und allgegenwärtig ist, etwas unternehmen wird und das in Beweis, unter Beweis stellte in seiner eigenen physischen Auferstehung. Und in der Fähigkeit, als Auferstandene seine Jünger zum Mittagessen einzuladen, sich von Thomas anfassen zu lassen, in Zeit und Raum tätig zu sein. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, macht eine Aussage, die uns vermuten lässt, dass es tatsächlich so etwas gibt wie eine absolute Wahrheit. Hinweise darauf haben wir genug. Hoffnungen, dass es auch morgen noch so stimmt, haben wir durchaus berechtigt aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, bis heute. Dass wir sie selbst nicht als absolute Wahrheit betrachten können, hängt nicht damit zusammen, dass es hier eine religiöse Aussage ist, sondern dass jede sachliche Aussage auf jedem wissenschaftlichen Gebiet nur bis heute Gültigkeit hat, weil sie nämlich morgen noch nicht überprüft worden ist, morgen noch nicht erfahren worden ist. Wenn also die Wissenschaft Ansprüche erhebt von wegen, das ist die Wahrheit, sagt sie nicht mehr als, wir haben genügend ausreichenden Glauben, dies für wahr zu halten, aus diesen und jenen sorgfältig erarbeiteten Gründen. Und genau das Gleiche trifft zu für den Glauben des Christen. Hier ist etwas, was gegründet ist, was sich auf die Wirklichkeit bezieht, was den Einzelnen engagiert. Hier wird er nicht herausgefordert, sich selbst zu verneinen, zu schweigen und einfach mitzuschwimmen, wie das Blatt auf dem Fluss des Lebens, wie es im Tao heißt, oder wie der Regentropfen, der im Meer verschwindet, in der Wassermasse und damit null wird, wie es in Zen heißt. Oder bei Buddha, wo in der Selbstverneinung auf der Suche nach der Erlösung seiner selbst Frau, Kind und alten sterbenden Mann übersehen kann, weil er so gelungenerweise sich selbst entfernt hat von aller Wirklichkeit. Hier geht es auf die Wirklichkeit zu. Hier wird die Grundlage gelegt für all das, was wir als Wahrheit in Anspruch nehmen, womit wir handeln, womit wir rechnen, wonach wir denken und worüber wir nachdenken, um tatsächlich auf der Suche nach dem Guten, Schönen und Gerechten nicht nur Träumen nachzulaufen oder Ideen, sondern Vorstellungen und Wirklichkeiten, die nach dem biblischen Zeugnis von Anfang an da waren und nur durch die Sünde des Menschen, durch seine Dummheit, durch seine Blindheit, durch seinen Egoismus zerstört worden sind oder angeschlagen worden sind. Mit anderen Worten, bei keinem anderen Gott ist der Mensch Mensch. Bei keinem anderen Aussage als der biblischen gibt es so etwas wie eine Begründung für eine rationale Wirklichkeit. Da gibt es nirgendwo anders eine Berechtigung, die Geschichte als etwas Festes, Gegebenes anzusehen und daraus zu lernen, um daraus Mut, Hoffnung und Kraft zu schöpfen, auch morgen weiterzumachen. Bei keinem anderen Gott gibt es eine Moral, die in Verbindung gesetzt ist mit der Art und Weise, wie die Wirklichkeit funktioniert. Dem Christen wird nicht vorgeschlagen, dem Juden wird nicht vorgeschlagen, er sollte sich anders benehmen, um einer gewissen Disziplin zu folgen, die letztlich grundlos ist. So als Parteibuch. Ja, wenn du zu uns gehörst, dann tust du das. Dann stehst du 2 Tage in der Woche auf dem Kopf. Nicht so eine Verordnung wird gegeben, sondern vielmehr die 10 Gebote treten an uns heran als eine Erinnerung an die Wirklichkeit, die geschaffen ist. Es gibt in der Tat nur einen Gott. Und diesen Gott kann man nicht als Statue irgendwo verstecken und Eintrittsgeld dafür verlangen, sondern er ist überall zugänglich. Man soll ihn nicht zu seinem eigenen falschen Ruhm missbrauchen und so tun, als wüsste man was, indem man sich auf Gott beruft, wenn man in der Tat nichts weiß. Man soll die Eltern ehren, weil sie unsere Eltern sind, denn sonst wären wir überhaupt nicht da. Man soll den Sabbat halten, weil wir eben nicht sind wie die Kühe, die Esel und die Wolken im Himmel, die an jedem Tag das Gleiche tun. Wir sind anders, Menschen geschaffen im Ebenbilde Gottes. Ihr sollt fähig sein, 7 Tage zu leben mit der Arbeit, mit dem Arbeitsergebnis von 6. Und dazu noch einige unwirtschaftliche Kinder haben bis zum Alter von 20 oder 21. Und auch die Großmutter noch versorgen, die auch eine Belastung ist finanziell. Also einen Überschuss erschaffen. Und das könnt ihr, weil ihr eben nicht natürlich seid, sondern kulturlich seid, als Menschen im Ebenbilde Gottes geschaffen. Du sollst nicht stehlen, weil alles nur existiert, weil es jemand gemacht hat und ihm gehört es oder ihr gehört das. Die Welt gehört Gott, er hat sie gemacht. Wir können sie nicht einfach zertrümmern. Das Fahrrad ist mein Fahrrad, ich habe mir jetzt ein Butterbrot abgespart, deswegen kannst du nicht so tun, als wäre es deins, nur weil es vor deiner Tür steht. Es gibt keinen Eigentum, es sei denn, dass es erarbeitet worden ist oder geerbt worden ist, dann hat es dein Vater erarbeitet oder deine Mutter. Du sollst nicht Ehe brechen, weil jeder von uns nur einen Vater und eine Mutter hat und nicht 2 Väter oder 2 Mütter, entgegen der gegenwärtigen Rechtsprechung, wo man so tut, als ob. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, weil es um Ja und Nein geht, um wirklich oder falsch. Das sind die Unterscheidungen, die die Bibel macht. Nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Ein Gerücht kann man nicht rückwärts wieder in die Tube drücken, wie man auch die Zahnpasta nicht wieder zurückdrücken kann in die Zahnpasta-Tube. Du sollst nicht neidisch sein auf das, was dein Nachbar hat, sondern nimm seinen Fortschritt an als Beispiel für das, was du vielleicht auch noch tun kannst. Das sind die Gebote, die uns zurückweisen auf die Wirklichkeit, das, was tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. So ist die Welt, so ist der Mensch. Und in dem Sinne haben wir im biblischen Christentum unter dem Anspruch Jesu Christi eben tatsächlich den Weg, die Wahrheit und das Leben bis hin zur Auferstehung, die verheißen ist, versprochen ist und die verwirklicht worden ist als Erstgeburt in der Auferstehung Jesu Christi. Absolut ist das in dem Sinne, dass ich ihm volles Vertrauen schenken kann, weil er mich herausfordert und meinen Verstand nährt, weil er meine Zweifel beachtet. Der Thomas wird nicht bestraft, weil er sagt, ich glaube aber meinen Brüdern nicht, sondern ich muss es mit eigenen Augen sehen. Da erscheint ihm Jesus und sagt, berühre mich. Und sagt dann, weil du den Mut hattest, das in Frage zu stellen und verlangst, dass du mich selbst siehst, deswegen sind diejenigen, die das hören und mich nicht sehen können, gesegnet, weil du nämlich ihre Arbeit schon geleistet hast. Du hast in Frage gestellt und die Antwort bekommen. Deswegen braucht nicht jeder sein eigenes existenzielles Erlebnis mit Jesus in Schwabing zu haben. Für diese Wahrheit spricht alles, dagegen spricht bisher nichts. Und in diesem Sinne verdient sie unser volles Vertrauen. In diesem Sinne ist Gott glaubwürdig. In diesem Sinne ist das, was wovon die Bibel redet, die einzige, einsichtige, vernünftige, zusammenhängende Erklärung für die Wirklichkeit, in der wir leben. Und in diesem Sinne ist sie die absolute Wahrheit. Ich danke Ihnen.
Also wir haben jetzt noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Das ist übrigens kein Betstand, das ist nur, um etwas näher zu kommen.
Wo sind Fragen? Also sollen wir zur zweiten Frage übergehen?
Ja, seht ihr es anders?
In diesem Sinn ist es die absolute Wahrheit. Gibt es denn einen anderen Sinn?
Ja, ich sage das in diesem... Ist das an? Ja, ich sage in diesem Sinne, in dem nämlich viele Leute meinen, ihren Glauben, ihre Meinung, ihre politische Haltung und so weiter als die absolute Wahrheit hinzustellen. Und da muss ich zugeben, in dem Sinne, so schaffe ich, das haben Sie gehört, eine solche absolute Wahrheit gibt es nicht. Denn ich bin nicht am Ende meiner Einsicht. Ich erwarte auch bisher nicht, dass... Wenn jemand mir zeigen kann, dass ich etwas nicht beachtet habe bei meinem Erkennen von dem, was ich bisher als Wahrheit verstehe, dann kann ich das nicht ablehnen, weil ich schon die absolute Wahrheit habe. Und in dem Sinne ist es absolut, dass ich offen bin, wenn jemand mir zeigen kann, hey, du spinnst, hier, das stimmt nicht. Ich habe einen Affen gesehen, der die Geige spielt, was weiß ich. Dann muss ich das Ganze neu bedenken. Oder wie es im jüdisch-christlichen Kreis eine der zentralen Fragen gibt, nämlich wenn jemand die Knochen Jesu Christi findet, dann höre ich auf. Nicht wie Paulus das sagt im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Wenn Jesus von den Toten nicht auferstanden ist, dann geht euch betrinken, denn das Leben hat dann keinen Sinn mehr. Er sagt, ich habe die volle Gewissheit, er ist auferstanden. Ich habe ihn selbst getroffen. Er hat sich mit mir auf Hebräisch unterhalten. Das steht in Apostelgeschichte 9. Das ist also kein religiöses Erlebnis gewesen, sondern es war tatsächlich jemand, der ihn ansprach in einer grammatisch genauen Sprache, die er verstanden hat. Und da waren 500 Zeugen, viele von denen leben noch, geht hin und fragt. Aber wenn Jesus von den Toten nicht auferstanden ist, was sie alle behaupten, aber wenn tatsächlich er nicht auferstanden ist, ja, dann gibt es keine Auferstehung. Und dann soll man nicht so tun, als gäbe es eine Auferstehung. Und dann sollte man nicht so tun, als wäre das Auferstehung nur ein Hoffnungsprinzip. Dann tun wir so, als wäre alles optimistisch, wenn in der Wirklichkeit alles negativ ist. Und in dem Sinne meine ich das. Nicht wenn in wissenschaftlichen Kreisen, wenn jemand aufsteht und sagt, das ist die absolute Wahrheit, dann ist er unwissenschaftlich. Denn dann muss er zugeben, dass er morgen ja noch nicht seine Experimente durchgeführt hat. Und das wollte ich sagen. Ich wollte vorsichtig sein. Und deswegen endete ich mit der anderen Note, nämlich dass alles darauf hinweist und ich deswegen totale Zuversicht habe, aber letzten Endes doch offen bin für denjenigen, dem er zeigen kann, ich habe mich geirrt.
Beruhigend.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, und zwar sagten Sie, dass die absolute Wahrheit, meinen Sie nicht in dem Sinne, dass es losgelöst ist von allem und nicht losgelöst ist von unserem Kontext als menschliches Leben. Aber absolute Wahrheit bedeutet doch, dass es unabhängig ist von mir als Mensch mit meinen Erfahrungen. Wie haben Sie es dann genau gemeint?
Ja, eben, absolut ist unabhängig von mir als Mensch und meinen Erfahrungen. Das ist aber zu dem, was unabhängig ist von mir als Mensch und meinen Erfahrungen, habe ich aber gar keinen Zugang. Zugang habe ich nur dadurch, dass ich als Mensch da mitmache, es beobachte, hinterfrage, anfasse, kaue, schlucke. Und in dem Sinne ist das, was ich weiß, nicht absolut. Absolutum. Sondern es ist eben, ich weiß nicht, was das Gegenteil davon ist, es ist eben verbunden. Ich bin Teil davon. Nicht, und deswegen ist das Wichtige für die unter uns, die Christen sind, deutlich zu machen, einmal, dass alles Wissen Glaubenswissen ist. Und es gibt nicht diesen verrückten Unterschied aus dem 19. Jahrhundert, der Glauben bedeutet nicht Wissen. Vollkommen naiv. Alles Wissen ist Glauben. Zu irgendeinem Zeitpunkt glaubt dein Arzt, erkannt zu haben, woran ich krank bin. Und er glaubt, dass diese Pille oder dieser Tee das Richtige bewirkt. Er weiß es nicht. Er hat aber jede Gewissheit aufgrund seiner Erfahrungen, der Erfahrung seiner Kollegen und dass die meisten seiner Patienten das überlebt haben, dass er auch in diesem Fall zutrifft. Aber Wissen tut das nicht. Und das muss man zugeben. Das ist nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke, eine Aufrichtigkeit. Das ist bedingt. Das hängt damit zusammen, dass wir als Menschen letztlich zu klein sind, um alles absolut, um irgendetwas absolut zu erfahren. Auf jedem Gebiet. Aber klein sein heißt nicht, verschwunden zu sein oder nicht wissend zu sein. Es ist nur das Zugestehen unserer eigentlichen Größe.
Wie es am besten ist, anderen Menschen von der absoluten Wahrheit weiterzuzeigen? Durch Worte oder durch Taten? Oder glauben Sie, dass es Gott macht?
Beides. Beides. Durch Ausdruck unserer ganzen Menschlichkeit, unserer Aufrichtigkeit, unseres Interesses an dem, was gut, gerecht und schön ist, mit Worten und mit Taten zusammengehen, indem man nicht der Irrweg ist, dass ich mir etwas einbilde. Der Sündenfall von Adam und Eva lag darin, dass sie sich einbildeten, sie könnten sein wie Gott. Was sie in der Wirklichkeit nie hätten sein können, denn es war zu spät, die waren ja geschaffen, die waren nicht ewig. Aber sie bildeten sich das ein. Das Schlimme beim Faschismus war, dass er sich einbildete, er könnte durch die Beseitigung der alten Menschheit eine bessere Menschheit schaffen. Das ist ein Irrbild, das der Wirklichkeit nicht entspricht. Der moderne Staat ist der Meinung, er könnte ständig Schulden machen. Und irgendwann kann man das ja bezahlen, entweder durch Inflation oder durch Verschieben auf die nächste Generation. Das ist ein Irrbild. Das entspricht der Wirklichkeit nicht. Und derjenige, der sich mit Wahrheit und Wirklichkeit beschäftigt, bemüht sich, eben dieser Wirklichkeit gerecht zu werden, treu zu sein, indem er die Wahrheit spricht. Sein Ja soll Ja bedeuten, sein Nein soll Nein bedeuten, und nicht nur, wenn er mit der Hand auf der Bibel vor Gericht steht, sondern zu jeder Zeit. Man kann auch mal schweigen, das ist auch eine Aussage. Man muss nicht alles sagen. Man muss auf Fragen eingehen, die gestellt werden, aber nicht darüber hinaus unbedingt alles sagen, was einem auch noch in den Sinn kommt. Und umgeht dadurch manche Peinlichkeit. Aber, und dadurch Taten, indem ich nicht nur sage, ja, ich bin halt Mensch und anders als das Tier, sondern indem ich auch meinen Mitmenschen als Mensch behandle und nicht als Tier. Indem ich menschlich bin ihm gegenüber und nicht tierlich. Und was bedeutet das? Ja, dass ich denke, handle, liebe, korrigiere, ermahne, strafe als Person. Wenn ich mich verpflichtet habe, zu einem bestimmten Gehalt 40 Stunden der Woche zu arbeiten, dass ich dann auch 40 Stunden arbeite. Und nicht so durch Einkaufen gehe oder das Internet besuche. Und dass ich nicht nur 40 Stunden arbeite, sondern am Wochenende auch zusehe, nicht so zu ermüden, dass ich am Montag krank bin. Durch die Lehre der protestantischen Kirche in England im 19. Jahrhundert, in der zunehmenden Industrialisierung, sprach man, was man heute so leicht als viktorianische Ethik bezeichnet, und bezieht sich darauf, also vom niedlich da und so weiter. Aber es ging hauptsächlich darum, dass man verlässlich wurde, pünktlich, hygienisch sich wäscht, damit man nicht krank wird, damit der Vertrag eingehalten werden kann. Für so viel Geld tust du so viel Arbeit. Das kann der Mensch. Und dazu verpflichte ich mich. Und dass ich das Ganze nicht nur in Handeln ausdrücke, sondern auch die Erklärung dafür abbiegen soll. Ich tue das, weil, was ein Lehrer tun sollte, was die Eltern tun sollten, ihren Kindern gegenüber. Ja, ich lobe dich jetzt, weil, oder ich strafe dich jetzt, weil, oder ich bin schlechter Laune, weil, tut mir leid, bitte nehmt Rücksicht auf mich, aber zur Zeit habe ich schlechte Laune, also nehmt euch ein bisschen zusammen, das ist sehr, sehr freundlich von euch, ja. Indem ich zugebe, mir geht es auch mal dreckig. Und indem ich mich entschuldige. Das heißt, so tue, wie ein Mensch allein es tun kann, denn ein Hund kann sich nicht entschuldigen. Aber eben die Tat mit der Bedeutung, mit der Erklärung, der Erläuterung der Tat verbindet. Dadurch kommuniziere ich etwas, was wahr ist. Und das geht hin von Hygiene und solchen Sachen bis hin zu, wie wir unser eigenes Menschsein erklären. Ich glaube, dass am Anfang der lebendige Gott in aller Ewigkeit alleine da war, in der Dreieinigkeit, sodass sie sich einander lieben konnten und im Gespräch waren und debattieren konnten, was sie denn nun über die Schöpfung machen konnten, was Adler zum Beispiel nicht kann, der Arme, der war ganz alleine, bis er einen Menschen geschaffen hatte. Da war niemand da, mit dem er sich unterhalten konnte. Das heißt, ein Teil seines Wesens war unerfüllbar, bis er einen Menschen geschaffen hatte, mit dem er ins Gespräch kam. Armer Gott. Nicht der Gott der Juden oder der Christen. Und dann hat er die Welt geschaffen, so sehe ich das. Ich sehe Sinn in menschlicher Existenz nicht allein in der biologischen Wirklichkeit, sondern auch in seiner geistigen Wirklichkeit, was er schaffen kann. Wie er da das hohe C rausbringt, in der Stimme oder auf der Geige, im Violinkonzert von Brahms oder so etwas. Ja, das ist doch also wunderbar. Und das ist nicht instinkthaft, sondern das ist gelernt. Das ist nicht irgendwie angeboren, sondern das ist gewollt und unter Disziplin herbeigeführt, mit vielen Tränen und endlich steht da. Ja, so sehe ich den Menschen. Und damit ich das erkläre und nicht nur ja, das Umfeld erkläre, wie kommst du zu dieser Ansicht, zu dieser Meinung, zu dieser Haltung, zu diesem Tun? So wie ich zum Beispiel als Kinderentwicklungsarbeiter in Afrika, ich nicht nur den Leuten Schippen gab und Säcke und Sand und was weiß ich, Bewässerungsrohre und solche Sachen, sondern ihnen auch erklärte, warum wir so etwas tun. Weil die Natur nicht das Diktat gibt, angibt. Weil wir uns im Ebenbilde Gottes sehen, der meint, die Natur ist seit unter dem Sündenfall auch leidend und deswegen nicht letzter Maßstab. Willard Galen, ein Freudianer, der aber mit Freud auseinander ging, ich beschreibe den Menschen als so ganz anders als das Tier und findet also Kurt Lorenz, der uns vorschlägt, also vom Gänseleben etwas anzulernen über das menschliche Verhalten, findet das vollkommen wahnsinnig. Von den Tieren können wir nichts lernen, auch nicht von den Pinguins. Von wegen Ehetreue. Und das der Film, das ich mal zeigte. Sondern Ehetreue unter Menschen geschieht dadurch, dass ich mich dafür entscheide, den anderen zu lieben und zu achten und mich dabei selbst so ernst zu nehmen, dass ich mein gestriges Versprechen heute noch einhalte. Und das kann nur der Mensch, weil er es will. Weil er sich daran erinnern kann. Weil er sich selbst für ernst nimmt und danach handelt.
Schaut auf. Vorhin haben Sie so schön das alles relativisiert über die Wahrheit. Und das Gegensatz zur Wahrheit ist die Lüge oder Unwahrheit. Also ein Kollege von mir hat das ein Referat gehalten über Lüge. Ein Mensch lügt innerhalb von einem Tag so 200 Mal. mit einem Tal. Also das ist so durch.
Leicht vorstellbar.
Ja. Ist das nicht schöner, wenn wir nicht erfahren, die absolute Wahrheit überhaupt? Weil das Leben ist schöner, wenn wir üben.
Ja, für uns vielleicht, aber nicht für den anderen.
Ja, schon, also es ist auch ein Schlusswort, es ist schöner, wenn wir nicht ganz tief in die Meer gehen, weil wir werden viel mehr Matsch holen als Diamanten.
Ja, das passt aber nicht genau. Denn ob da Diamanten sind, hängt von der Geografie ab. Nicht von der Tiefe unseres Abstiegs in irgendein Meer. Ja, ein Meer. Entweder sind die Diamanten da, oder sie sind nicht da. Sicher, in manchen Situationen scheint es augenblicklich rücksichtsvoller, die Wahrheit nicht zu sagen, sondern zu lügen. Dann riecht man den anderen nicht auf und so weiter. Sobald er aber herausfindet, dass er angelogen wird, ist das Vertrauen weg. Und ein Vertrauen wiederherzustellen, ist wesentlich schwieriger, als jemanden anzugeben, das Vertrauen zu zerstören. Deswegen ist die Möglichkeit nicht nur zwischen Wahrheit sagen und Lügen, sondern auch wie sage ich die Wahrheit. Wenn ich die Wahrheit sagen muss, müsste ich vielleicht erstmal Rücksicht nehmen, das Gesicht waschen, Tee bereiten, über das Wetter sprechen oder über, was weiß ich, die Katze oder irgendwas. Und dann in dem Kontext, in dem ich dem anderen Menschen mitteile, ich verachte dich nicht, du bist mir wertvoll. Und aus dieser Beziehung heraus muss ich dir auch die Wahrheit sagen, die zwar peinlich ist, aber so ist die Wahrheit. Da ist sie wesentlich erträglicher, nicht vergessen oder ersetzt durch einen Schein, nämlich die Lüge, sondern die Wahrheit. Da muss ich klug werden, mir die Zeit nehmen. Mir soll der andere Mensch wertvoll sein. Ich will vor mir selbst gerade stehen können. Mein Vater zahlte seine Steuern und er sagte, er wollte nachts schlafen können. Und dann versucht er auf jeden Art Weg möglich, jeden gesetzlich zusätzlichen Weg, möglichst wenig Steuern zu zahlen. Nicht das.
Ich wollte noch was dazu hinzufügen. Es war nicht so eine Frage, dass mit das zu beschäftigen, was einfach ist. Ich wollte damit sagen, dass das auch in höherer Ebene, also gegenüber Gott wohnen, dass unsere Zukunft und Zeit und Ewigkeit und absolute Wahrheit zu erfahren, ist gruseliger, als wenn wir das noch nicht erfahren haben. Weil wir werden ja bestimmt alle hier Sinne gemacht haben bis jetzt. Und es ist schöner, dass wir noch nicht erfahren, was die absolute Wahrheit erwartet uns. Finde ich. Oder stimmen Sie mir nicht zu?
Ja, jetzt verstehe ich das aber nicht ganz.
Weil wir sündig sind.
Ja, aber das sollte man nicht einfach hinnehmen. Ich hoffe, dass Sie das auch nicht so meinen. Das sollte man nicht einfach hinnehmen. Nicht? Das sollte uns leicht tun. Wir sollten daran wirken, dass wir das nächste Mal nicht wieder so tun. Wir sollten das bereuen, wir sollten uns entschuldigen, sobald das nicht größere Probleme herbeiführt. Denn manchmal kann eine Entschuldigung das Ganze wieder aufwirbeln und zu einer Reaktion führen. Aber vor Gott muss ich mich entschuldigen. Und in vielem auch vor dem anderen. Gerade weil jede Handlung Folgen hat und weil so meine ich auch gerade weil jede Handlung Folgen hat, auch in der Ewigkeit wir die Folgen weiter irgendwie erleben werden. Das heißt, schon wichtig, was ich tue.
Sie haben vorhin gemeint, ich zitiere die absolute Wahrheit, jetzt sitze ich nur auf das, was ich schon erlebt habe, was ich überprüfen kann oder konnte bis heute. Wie kann ich aber überprüfen, dass Jesus die Wahrheit ist? Was Sie vorhin auch behauptet haben.
Ja, was ich meinte ist, dass ich nur als wahr erkennen kann, was ich bisher erarbeitet habe, was bisher geschehen ist, was heute noch zutrifft, was für jeden zutrifft, auch für den, der nicht meiner Meinung ist. Ja? Damit fange ich an und darauf baue ich auf. dass der Anspruch von Jesus ausgeht, dass er die Wahrheit ist, ist ein Anspruch, der verarbeitet werden muss wie jeder andere Anspruch. Indem ich frage, wie kommst du dazu? Und dann sagt Jesus, ja, ich war beim Vater in aller Ewigkeit. Ich bin Mensch geworden durch die jungfräuliche Geburt. Das heißt, ich bin nicht neu geschaffen worden durch den Samen des Mannes und der Frau. Ich habe ein Leib bekommen, aber ich bin nicht eine neue Person. Ich war immer schon da. Bevor Abraham war, bin ich. Heißt es im 8. Kapitel des Johannes Evangeliums. Dann stellt er das dar in der Autorität, mit der er über Geister, Krankheit und so etwas hier und da handelt. Und dann stellt er es dar in der Autorität seiner Argumentation mit Pharisäern, die ihn reinlegen wollten. Wo er sagte, stellt er das mal vor, es ist doch undenkbar, dass der Hauptteufel sich bemüht, seine niedrigen Teufel aus den Menschen rauszutreiben. Wenn jemand so gegen sich selbst kämpft, dann besteht ein Hausdorfenfach. Das ist doch undenkbar. Ich ernehme die Pharisäer beim Wort und sage, das ist doch dummes, das ist doch kein kluger Gedankengang. Geht doch nicht. Und eben dieses Gesamtbild, das ich da bekomme, bis hin zu seine Aussagen, dass das beobachtet werden kann, der ganze Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament, die Verheißung, dass eines Tages eine Jungfrau ein Kind gebären wird, das die Macht des Teufels brechen würde, die Auferstehung Jesu Christi, die Bedeutung seines Todes am Kreuz, dass er, der Sohn Gottes, Richter aller Welt, für mich gerichtet wurde, dass er am Kreuz sagen musste, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Wo er doch in aller Ewigkeit in der Dreieinigkeit eins war mit dem Vater und jetzt auf einmal nicht mehr für einen kurzen Zeitraum. All das gibt ein Gesamtbild einer glaubwürdigen Aussage, eines glaubwürdigen Anspruchs. Ich bin tatsächlich der Sohn Gottes. Ich bin gekommen, um für euch zu sterben. Das hat er aus auch als Jesus da mit dem Schwert dem Soldaten das Ohr abschneidet. Und Jesus sagte, wenn es darum ging, könnte ich auch eine ganze Division Engel herbeirufen, aber deswegen bin ich ja nicht gekommen. Ich bin gekommen, um nach Jerusalem zu gehen, um zu sterben. Für die Sünden der Menschen. Als Ersatz, als derjenige, der die Strafe auf sich nimmt, damit ihr straflos ausgehen könnt, weil ich euch vergeben habe. Und dieser Gesamtanspruch, nicht einzelne Aussagen, zusammengegeben ein Bild, das glaubwürdig ist in Betracht der Zeugen, der Logik, der Verheißung und Erfüllung, der tatsächlichen Macht, die ausgedrückt ist, indem er Kranke heilt und Argumente gewinnt.
Was Aktives, man muss sich damit beschäftigen.
Ja, das ist nicht irgendwie so ein Sprung, ja, jetzt tue ich mal so und nur mal sehen, was geschieht. Genauso wie in besseren Kreisen jeder Politiker, der was von sich hält, einen Vortrag hält und dann in Frage gestellt werden soll. Ja, wer soll das alles sagen? Klingt zwar sehr schön, aber warum halten Sie sich für glaubwürdig? Was verhält letztes Handwerk zu ihren Kindern? Was tun sie neben der Politik? Wer darf sie ansprechen und in Frage stellen unter ihren Freunden? Ja, und so sollte man jemanden überprüfen, der solche Ansprüche erhebt, von wegen, ich will euch regieren und will euch nichts als Gutes bringen. Ja, das wäre ja. Das ist so alltäglich, dass man das nicht mehr glaubwürdig findet. Und deswegen sollte man sich da fragen, aktiv. Oder ich mache das ehrlich gesagt mit Ärzten. Ja, ich gehe nicht zu jemandem in weißen Kittel und vertraue dem blind, sondern ich informiere erstmal. Jetzt im Internet ist das wunderbar zugänglich. Gibt es allen Käse, aber auch viel Einsichtiges. Und dann liest man erstmal nach, was es sein könnte. Und dann geht man zum Arzt und stellt ihn Fragen. Und dann erkundigt man sich, ob er diesen Fall schon mal mehrmals gesehen hat. Auf welche Kongresse er geht, worüber er redet. Oder ganz naiv gehe ich auf den Friedhof, um zu sehen, wie viele seiner Patienten gestorben sind. Denn ich erwarte jemanden mit Autorität, nicht jemanden, der im weißen Kittel autoritär handelt.
dieser weil sie nachprüfen können und nachfragen können bei Gott, Christus, und das ist für sie die Wahrheit, das ist die absolute Wahrheit liegt. Aber aus meiner Sicht, und ich würde sagen aus, so wie ich verstehe, aus menschlicher Sicht, bin ich gar nicht fähig, alles also zu hinterfragen, bleibt immer offen, sodass ich also allenfalls sagen würde, wahrscheinlich die absolute Wahrheit, und damit müsste ich es einfach offen lassen. Noch dazu, so wie Sie argumentiert haben, oder wie ich Sie verstanden habe, Sie bekommen die Antworten aus der Bibel, aus
Vergleichen.
Vergleichen, aus wie auch immer. Ja, und genau, reicht schon, also wenn ich jetzt auf die Vergleiche eingehe, die Vergleiche sind ja, zumindest aus meiner Sicht offen. Sie mögen noch so, so gut sein und so ehrlich und so weiter, aber es geht auch in die Richtung, was Sie vorher gesagt haben, Wahrheit und Lüge. Also es gibt meiner Ansicht nach zwischen Wahrheit und Lüge noch unglaublich viel Grauzone. Ich will jetzt gar nicht sagen Halbwahrheit, gut, das kann man zu Lüge nehmen, aber ganz einfach auch Täuschung. Und die ist aber im Moment, also jetzt nicht böswillig natürlich, man kennt schon, sondern wirklich ehrlich gemeint, wahrhaftig gemeint, wahr, das ist meine Wahrheit, die aber ist nicht so, also zumindest im Nachhinein. Und dazu gleich auch noch, Sie sprachen von die Wahrheit. Die Wahrheit und die absolute Wahrheit, zumindest habe ich sehr große Schwierigkeiten.
Ja, ich auch, deswegen fing ich an, da wo ich angefangen habe. Und hörte auf, wo ich aufhöre. Deswegen fing ich an, wo ich anfing, bei meinem Vortrag, und hörte auf, wo ich aufhörte. Denn es ist letztlich, ich würde sogar sagen, unmöglich für einen endlichen Menschen, absolute Wahrheit zu erkennen.
Ja, eben, also.
Eben. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Wahrheit erkennen kann, die bis zu diesem Zeitpunkt als einzig Wahrheit und das in dem Sinne absolut erkannt werden kann. Was ich morgen ergibt, dass man mich das nicht morgen behandelt. Was auf mich zutrifft, weil ich nicht nur meine Freunde befrage, sondern auch meine Feinde oder Leute irgendwo anders, die mich da nicht angehen, denen ich nichts bedeute, um herauszufinden, ob ich die richtigen Fragen gestellt habe. Ja, so muss ich, wie ein kleines Kind, mir die Wahrheit erkunden. Und das tue ich, indem ich eben nicht aufhöre zu fragen. Nicht sage, ja, weil ich es nicht erfahren kann, deswegen lohnt es sich gar nicht anzufangen.
Klar, immer weitermachen, aber da komme ich auf die Weise zur absoluten Wahrheit.
Ja, da komme ich zu der Zuversicht, dass das, was ich erkenne, was ich weiß als wahr, dermaßen viele unterstützende Hinweise hat und keine Gegenbeweise hat, dass ich dem vertrauen kann und sagen kann, was da noch mehr ist, ist höchstwahrscheinlich genau eine Erweiterung von dem, was ich bisher weiß.
So,
das
ja.
Weiß ich aber nicht.
So, ja, Sie haben gesagt, zuversichtlich und jetzt sogar weitgehend.
Das habe ich vorhin schon gesagt.
Ja, aber das ist für mich nicht absolute Wahrheit.
Ne, eben, deswegen sagte ich, für uns gibt es keine absolute Wahrheit in dem Sinne. Da fing ich gesagt eben, so fing ich an. Absolut in dem Sinne, dass etwas frei dasteht, unabhängig von mir selbst, in aller Ewigkeit auch morgen war, das kenne ich nicht, denn ich lebe morgen noch nicht. Wenn es einen Gott gibt, was ich glaube, den Gott der Bibel, der kennt diese Wahrheit absolut. Und der teilt sie mir mit, aber ich bekomme sie immer nur mit in meiner Endlichkeit. Das heißt nicht in meiner Verwirrbarkeit, denn das gibt es ja auch, dass ich mir etwas einbilde, was nicht mitgegeben ist. Oder dass ich mich verwirre oder widersprüchlich bin oder nicht mehr nachdenke, das gibt es auch. Aber selbst der sorgfältigste Mensch, der aufrichtigste Mensch, kommt immer nur zu dem Ergebnis, dass was er bisher weiß, zutrifft. Und er erwartet, dass morgen auch noch zutrifft. Aber morgen hat er noch nicht erlebt. Und in dem Sinne ist es nicht absolut. Es ist in einem relativen Sinn, das klingt ja natürlich jetzt philosophisch, also vollkommen doof,
In einem relativen Sinne ist es absolut, in dem Sinne nämlich, dass alles darauf hinweist und nichts dagegen steht.
Vorläufig.
Ja, eben. Ja, eben.
Damit
das sage ich
mal. Absolute Wahrheit. Gibt aber Sie sagten doch zum
Schluss, was ich sagte, ist, allein der Gott der Bibel ist eine ausreichende Erklärung für die Wirklichkeit der Sache und des Menschen.
Für Sie?
Nein, für jeden.
Ah ja,
das heißt nicht, dass jeder das so glaubt oder das annimmt. Aber der Buddhismus hat keine Antwort auf das Wesen des Menschen. Denn im Buddhismus geht es darum, das Wesentliche im Menschen zu verneinen. Der Islam hat keine Antwort auf die Individualität des Menschen und seine Fähigkeit und die Notwendigkeit seines eigenen Denkens. Denn er ist aufgerufen zu Gehorsam, nicht zum Überprüfen. Er soll schweigen und mitmachen, in jedem Kollektiv. Und insofern lehnt er natürlich den Gott der Bibel ab. Aber er verneint auch etwas in seiner eigenen Existenz, nämlich die Notwendigkeit zu erkunden, was er nun wahr und falsch ist. Und diese Frage darf der Muslim, der volle Muslim, an sich schon nicht stellen. Nicht, und insofern passt das nicht auf ihn. Er will es nicht sehen. Er kann es verneinen, weil jeder ganz gleich, was er finden kann in seinem Verstand. Er kann es aber auch praktisch verneinen, indem er sagt, ja, ich bin bereit, eben diese Frage nicht zu stellen. Und in dem Augenblick hat er etwas von seiner Menschlichkeit aufgegeben. Genau wie er uns den Vorwurf macht, wir tun mehr zu unserer Menschlichkeit, nämlich die menschliche Freiheit, die eigene Verantwortung, die Individualität und so weiter, worin gerade unser Fehler liegt, unser Ungehorsam gegen seinen Gott. Was ihn so aufrichten, weshalb wir uns zum Teil, weil manche von ihnen so uns beseitigen wollen, weil wir in der Gefahr sind. Wenn wir in unserem Leben, selbst in unserem anrüchigen Leben, werfen immer wieder Zweifel über die Ausschließlichkeit seiner Ansicht auf. Und mit solchen Zweifeln kann er nicht fertig werden. Die sind nicht zugelassen in seinem System. Ja, ich will nicht sagen, dass jeder so etwas glaubt. Gar nicht, denn unsere Gedanken sind frei. Wir können auch glauben, dass Mäuse unsere Großmutter waren.
Ja, natürlich. Wir können auch glauben, dass die absolute Wahrheit. Natürlich,
das können wir auch glauben.
Glauben oder eben auch nicht glauben. Und damit meine ich eben die absolute Wahrheit. Also ich habe das Gefühl, das steht uns einfach nicht zu, das zu beurteilen, wo, wer, was und wenn es noch so...
Ja, nur hat sie eben gerade ein Absolutum aufgestellt. Das steht uns nicht zu.
Nein, ich habe gesagt, ich
Entschuldigung, ja. Ich würde vorschlagen, dass wir die öffentliche Diskussion jetzt hier an der Stelle vielleicht mal kurz unterbrechen. Wir können ja gerne nachher noch mit dem Referenten reden, aber es wird sonst jetzt zu lang dauern. Also an der Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an Udo Mittelmann, an den Referenten.